Ja, einen schönen guten Morgen und erstmal, wir freuen uns, weil Mücke ist ja auch da, sitzt mit mir, dass wir wieder hier sein können bei euch in unserer Heimat, ja, Heimatgemeinde, Gerald Haupt, der Mücke Haupt, einfach für die, die uns noch nicht kennen oder vielleicht nur vom Video kennen, ganz kurz nochmal vorgestellt. Ich kam hier 1988 nach Bayreuth zum Studium. Bin aber im nichtchristlichen Elternhaus aufgewachsen, also dadurch hatte ich mit Gemeinde und Gott oder mit Gott und Gemeinde nichts am Hut und kam dann hier in der Studentenarbeit 91 zum Glauben im Sommer und dann kam ich auch hier in die Gemeinde, ja, und wurde hier dann getauft, wurde hier, ja, haben wir später dann kennengelernt, meine Frau und ich. Mücke kommt aus Ungarn, die kam auch hier zum Studium nach Deutschland für ein Jahr und haben wir hier geheiratet. In der Gemeinde, ja, sind auch vorher schon Mitglied geworden und dann sind wir dann von der Gemeinde schon später, hat Gott uns dann in die Mission berufen und wir sind dann schon ausgesandt worden zum theologischen Seminar nach Adelshofen und danach noch ein Jahr so Gemeindepraktikum haben wir danach, dann sind wir ausgereist, also mit der DMG, Deutsche Missionsgemeinschaft, DMG Interpersonal und 2005 nach Spanien, jetzt sind wir schon 17 Jahre dort. Ihr seht, die Zeit vergeht. Und ihr habt auf euren Plätzen, haben wir euch so ein Foto von uns hingelegt, da habt ihr uns alle mal im Bild, auch unsere Kinder, die schon groß sind, Daniela und Samuel und Christina, die sind auch schon an verschiedenen Orten. Die Daniela ist in Wien, studiert dort, der Samuel in Madrid studiert dort, macht ihr letztes Jahr fertig im Studium. Und die Christina wird dann im September in München anfangen zu studieren. Und wir, ja, einfach wer uns noch nicht so kennt oder generell, wir sind natürlich hier heute auch, um mit euch dann auch noch, ja, wer Fragen hat, wer wissen, was wissen möchte, was machen wir eigentlich in Spanien. Und ich bin jetzt seit 4 Jahren dort verantwortlich für die Missionsarbeit in Spanien, für unsere Partnermission, Send International, und kümmere mich da hauptsächlich um die Missionare, dass die vor Ort ihre Arbeit gut machen können. Wir sind auch wohnen in Guadalajara, das ist so 60 Kilometer nordwestlich von Madrid und dort östlich, und dort arbeiten wir auch vor Ort in der Gemeinde mit, da bin ich Ältester, aber so mein Schwerpunkt der Arbeit liegt eben darin, Missionare zu begleiten, dass sie eben in Spanien eine gute Arbeit machen können und ja, das ist jetzt unsere Arbeit, ja. Der Michael Kortmann, wir sind einfach, danke Michael und Gute, dass wir bei euch sein können, der hat mich ermutigt, noch mal ganz kurz was zu mir zu sagen. Und was ja auch mit der Bayreuth zusammenhängt, mit der Geschichte hier in der Gemeinde und meiner eigenen Lebensgeschichte und vielleicht ein Gedanke nur, und der ist, als ich sagte ja, ich bin aus dem nichtchristlichen Elternhaus, komme ich, und als ich dann hier zum Glauben kam und mir Gott begegnet ist, mich Gott gefunden hat in seiner Gnade, da wurde mir sofort klar, ab sofort gehört mein Leben nicht mehr mir. Und dass eigentlich mein Leben jetzt ihm gehört, Jesus. Und das hat eigentlich dann auch dazu geführt, dass ich einfach, oder wir beide uns, ja auch meine Frau, wir uns Gott zur Verfügung gestellt haben und gesagt haben, Herr, mach, was du willst aus unserem Leben. Und so sind wir dann irgendwann in Spanien gelandet. Kurze, ja, also lange Geschichte, kurze Zusammenfassung. Aber wir können sagen, Gott ist treu und Gott ist gut. Und wir sind euch ganz dankbar für eure Gebete. Das ist, wie gesagt, ein Foto, aber es ist auch eine Gebetskarte, eine Erinnerung, die dürft ihr gerne mitnehmen. Und hier haben wir noch eine andere Postkarte, das ist hier von der DMG. Mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker. Das ist das Motto der DMG. Da wird auch jeden Morgen unter der Woche von 8 bis 9 immer erstmal eine Stunde trifft man sich am Anfang der Arbeit zum Gebet. Und dann wird für alle Missionare und auch die Mission weltweit gebetet, natürlich auch in Deutschland, nicht nur in aller Welt. Und deswegen auch, das ist natürlich, ihr dürft die mitnehmen, ihr müsst sie nicht mitnehmen, aber ihr dürft euch gerne das auch als Erinnerung mitnehmen oder einfach auch als, mein Haus soll ein Bethaus sein. Es wäre auch toll, wenn alle unsere Häuser ein Bethaus wären, wo wir zu Gott kommen, jeden Morgen um unseren Tag mit ihm anzufangen und zu gestalten. Ja, zur Predigt. Ich möchte heute über das dritte Kapitel vom Philipperbrief predigen. Und der Philipperbrief, finde ich, ist eigentlich so ein, würde ich euch einladen, den ganzen Brief zu lesen, nicht heute, aber ich meine nicht heute Morgen, wann ihr Zeit habt, diese Woche oder vielleicht heute anfangen, weil es ist für mich einer vielleicht der Briefe, der am aktuellsten in das heutige Zeitgeschehen mit reinspricht. Das Wort Gottes ist ja immer aktuell, das ist ganz klar, aber zum Beispiel im ersten Kapitel, da geht es darum, wie lebe ich in einer antichristlichen, in einem antichristlichen Kontext. Ja? Philippi war ja so ein kleiner Rom, so eine Miniatur Rom, ja? Also die Stadt, das war eine römische Kolonie, Soldatenstadt, römisches Recht wurde angewandt und dort haben die Leute nach den Werten der Roms gelebt und Rom war antichristlich. Und dann im Kapitel 2 geht es darum, dass eben um die Einheit, die wir alle Christen in Christus haben, wir sind ja, Christus hat ja gewählt, seit eins, wie ich und der Vater eins sind, aber wir haben eine Einheit, weil wir einfach, er uns ja berufen hat zu einem Leben mit ihm und dadurch auch in seine Familie gerufen hat, in die Familie Gottes. Und Paulus geht es in Kapitel 2 groß darum, wie kann ich diese Einheit leben? Finde ich hochaktuell, weil heute in der Gesellschaft, auch in Spanien, ist alles sehr polarisiert. Verschiedenste Themen und in der Politik und der Gesellschaft, in der Arbeitswelt. Und das kommt ja dann auch mit in die Gemeinde rein, ob wir das wollen oder nicht. Aber da sagt er, wir sind zur Einheit berufen. Und wie kann man das denn leben? Und da sagt er eben, da gibt halt Paulus im Kapitel 2 das große Beispiel, unser Herr, Jesus Christus. Ne? Kapitel 2, Verse 6 bis 11, der sich nicht für höher, also nicht da als für groß sich selbst erachtete, sondern ja, sich selbst entäußerte, Mensch wurde, einer von uns, auf die Erde kam und noch gehorsam wurde bis zum Tod am Kreuz. Also Einheit lässt sich nur leben in Demut, wenn man sich erniedrigt, wie auch Jesus Christus sich erniedrigt hat. Aber heute im Kapitel 3 ist auch absolut aktuell, geht es um das Evangelium der Gnade. Und wir wollen, ich habe ja eine PowerPoint, jetzt haben wir den Text genau, ihr habt den bei euch auf der Leinwand. Ihr könnt ihn verfolgen. Ich lese mal das Kapitel 3. Ich werde natürlich nicht über alle einzelnen Verse predigen können, das wäre viel zu lange. Aber ihr könnt ja mit mir lesen und hier nach der Elberfelder Übersetzung. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Für euch aber ist es sicher. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die durch den Geist Gottes dienen und uns in Christi Jesu rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl ich auch auf Fleisch Vertrauen habe. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch zu vertrauen, ich noch mehr. Beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräer, was das Gesetz betrifft, ein Pharisäer. Was den Eifer betrifft, ein Verfolger der Versammlung, was die Gerechtigkeit betrifft, die im Gesetz ist, für untadelig befunden. Aber was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die, die durch den Glauben an Christus ist. Die Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich jage ihm aber je nach, ob ich es auch ergreifen möge, indem ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder oder Brüder und Schwestern, ich denke vor mir selbst nicht, es ergriffen zu haben, eins aber tue ich, vergessend, was dahinten und mich ausstreckend nach dem, was vorn ist. Jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind, lasst uns so gesinnt sein, und wenn ihr etwas anders gesinnt seid, so wird euch Gott auch dieses offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind, lasst uns in denselben Fußstapfen wandeln. Seid zusammen meine Nachahmer, Brüder und Schwestern, und seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sind. Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Amen. Den zweiten Teil von diesem dritten Kapitel, vor allen Dingen ab Verse 11, wo es darum geht, oder 10, das wäre eine zweite Predigt, auch eine umfangreiche, aber einfach mal einen Zusammenhang nochmal Philippi. Wenn man die Gemeinde anguckt, das war der erste Ort, wo das Evangelium nach Europa kam, aber eine Gemeinde, an die Paulus schreibt, der zu dem Zeitpunkt im Gefängnis ist, und die Gemeinde selber geht auch durch Verfolgung, also eine Gemeinde, die leidet. Und auf der anderen Seite eine Gemeinde, die kämpft um ihre Einheit, Kapitel 2, auch da gab es Spaltung, und eine Gemeinde, die bedroht ist durch Irrlehrer, wenn man mal so den Kontext von Philippi nimmt. Und wenn ihr das liest, dieses Kapitel 3, den Einstieg, oh liebe Leute, was ist denn da los? Da ist ganz schön dicke Luft. Da gibt es Stunk. Heftig, was wir hier am Anfang von Kapitel 3 lesen. Der Apostel Paulus beleidigt einige Leute, die zur Gemeinde gehören. Da steht, seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Wenn Paulus da von Hunden redet, dann meint er nicht diese lieblichen Schößhündchen oder Schönhündchen, die wir vielleicht zu Hause haben und mit denen wir spazieren gehen oder zweimal die Woche baden, mit denen wir kuscheln, sondern er meint Straßenköter. Er meint Hunde, die im Schmutz schlafen, die Müll essen und unreine Tiere sind. Paulus, warum nennst du Geschwister so? Paulus, warum bist du so wütend? Aber jetzt müssen wir ja denken, das ist ja jetzt nicht ein spontaner Gefühlsausbruch. Paulus schreibt einen Brief. Und einen Brief zu schreiben, gerade auch damals, dauert ein bisschen länger. Das ist nicht ungewollt zufällig. Paulus benutzt hier ganz absichtlich so eine deftige Sprache, weil er eine große Gefahr für die Gemeinde sieht. Und das ist ein ganz starker Kontrast zum Kapitel 2, wo ich ja schon erwähnt habe. Da hat Paulus zur Einheit und zur Demut in der Gemeinde aufgerufen und sagt, seid alle gleichgesinnt, habt dieselbe Liebe, seid einmütig, eines Sinnes, tut nichts aus Streitsucht oder eitlen Ruhms wegen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und jetzt, Paulus, was machst du hier? Achtest du die anderen höher als dich selbst? Hast du Liebe zu deinen Geschwistern? Wo ist denn hier Einheit? Worin zeigt sich hier, dass du demütig bist? Auch nachher sagt ja Paulus, wenn einer sich auf sein Fleisch verlassen kann, was er so vorzuweisen hat, dann ich noch mehr. Sieht man auch nicht sehr demütig, klingt das. Und schließlich schreibt er, seid meine Nachahmer. Vers 17. Was sollen wir tun, Paulus? Sollen wir, wie du sagst, in Kapitel 2 gleichgesinnt sein, demütig, einmütig? Oder so handeln, agieren, wie du hier uns in Kapitel 3 schreibst? Wenn mein Bruder, meine Schwester mich verrückt macht, soll ich sie dann Straßenköter nennen? Was ist hier los? Warum ist Paulus so wütend? Warum benutzt Paulus so eine deftige Sprache? Paulus drückt sich so drastisch aus, weil er die Geschwister in Philippi aufwecken will. Sie sollen erkennen, dass da Leute sind in der Gemeinde, die ihnen ein anderes Evangelium verkaufen. Ein Evangelium, das sagt, das Kreuz und. Das Kreuz und etwas mehr. Der Tod von Jesus Christus am Kreuz reicht nicht aus, um gerettet zu werden. Ein Evangelium, das sagt, dass man etwas tun muss, um seine Rettung zu verdienen. Und dabei geht es Paulus um unsere Identität. Wer ist ein Christ? Und wer bin ich als Christ? Und der Paulus flippt hier aus, weil er einen direkten Angriff auf das Kern des Evangeliums erkennt. Und der Kern des Evangeliums, das ist die Gnade Gottes. Das Evangelium von der Gnade. Und diese Gnade Gottes hat sich am Kreuz offenbart. Und wenn jemand jetzt lehrt und daherkommt und sagt, dass der Tod von Jesus Christus am Kreuz nicht ausreicht für unsere Rettung, wenn jemand lehrt, dass die Errettung nicht allein durch Gnade ist, dann, sagt Paulus, verkauft er ein anderes Evangelium, ein Evangelium plus, das gar kein Evangelium ist. Wer waren die Leute in Philippi, die ein Evangelium plus lehrten? Es waren also Gläubige aus jüdischem Hintergrund, die in der jüdischen Tradition aufgewachsen sind und später zum Glauben an Jesus kamen, oder scheinbar zum Glauben an Jesus kamen. Und diese Gläubigen brachten einige Dinge aus ihrem jüdischen Glauben mit, die sie für wesentlich erachteten, auch in ihrem neuen Glauben, dass sie zu leben seien. Vor allen Dingen drei Dinge. Das eine ist die Beschneidung, dass sich die Männer beschneiden lassen sollten, müssten, egal wie alt. Dann Speisegesetze, was es war erlaubt zu essen oder nicht zu essen, verboten war. Und auch noch die Pflicht zum Fasten an bestimmten Tagen. Und vielleicht noch das eine oder andere mehr. Aber das waren so die drei Kernsachen. Und sie lehrten, dass du bist erst ein echter Christ, ein wahrer Christ, wenn du nicht nur an Jesus glaubst, sondern wenn du auch diese jüdischen Gesetze einhältst. Und wenn du das nicht tust, dann bist du ein Babychrist, dann bist du ein schwacher Christ, dann fehlt dir noch was. Und wenn du nicht diese Regeln einhältst, diese Vorschriften, dann machst du nicht für andere sichtbar, dass du ein Christ bist. Die können das ja nicht sehen. Die können das nicht erkennen. Die sehen nicht, dass du gerettet bist und du verdienst dir deine Rettung nicht. Und so fügten sie diese Dinge zum Kreuz hinzu. Und in Versen 18 und 19 hier im Kapitel 3 nennt Paulus solche Feinde des Kreuzes, des Christus. Und er sagt, ihr Ende ist das Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Ihr Ende ist das Verderben oder die Verdammnis. Sie glauben, dass durch diese extra Anstrengung oder Einhalten dieser Praktiken, Gesetzespraktiken, dass sie einen besseren Status im Himmel haben werden. Aber anstatt eine bessere Zukunft zu erlangen, enden sie, sagt Paulus, in der Hölle. Warum? Weil sie zu ihrem neuen Leben mit Jesus ihre vergangene Religion hinzufügten und andere lehrten, dass das Werk von Jesus Christus am Kreuz durch eigene Werke vervollständigt ergänzt werden muss. Wir leben ja in Spanien im katholischen Kontext, und im katholischen Kontext ist es oft so, dass einfach auch die Leute denken, oder es ist ja auch katholische Lehre, dass im Grunde der Mensch erstmal fähig ist, auch etwas beizutragen, ja, zu seiner Errettung, dass er also nicht vollständig verdorben ist und das dadurch auch kann, aber auch muss. Also ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist ihr Bauch, sagt Paulus. Sie waren besessen davon, was sie essen und nicht essen dürfen, wie man das Essen zubereiten muss und zu welcher Zeit man essen sollte. Paulus sagt, sie beten ihren Bauch an und dienen ihm mit ihren speziellen Regeln. Ihre Ehre oder ihre Herrlichkeit ist ihre Schande. Was meint Paulus damit? Schande kann man auch mit Nacktheit übersetzen. Stellt euch vor, sie haben ja gefordert, dass alle Männer sich beschneiden lassen müssen. Nun, jetzt musst du ja irgendwo, wenn du sagst, hey, du musst dich beschneiden lassen, ja, du? Irgendwie musst du ja zeigen, dass sie beschnitten sind, ne? Das heißt, sie mussten sich nackt zeigen, sie mussten sich offenbaren, ihre Intimteile des Körpers, um zu beweisen, dass sie beschnitten sind. Dass sie ein echter Gläubiger sind, ein wahrer Gläubiger. Und dadurch konnten sie natürlich von anderen fordern, ja, das auch zu tun. Ehrt das mich, wenn ich die intimen Teile meines Körpers zeigen muss, um zu beweisen, dass ich ein echter Gläubiger bin, ein wahrer Gläubiger, und dann die Christen aus heidnischem Hintergrund beschäme, die nicht beschnitten waren, die sich nicht an die jüdischen Gesetze und Gebräuche hielten. Ihre Ehre ist in ihrer Schande, sagt Paulus. Paulus sagt, sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Warum? Weil sie wollen mit ihren Werken das Werk von Jesus Christus am Kreuz ergänzen und vervollständigen. Ein Evangelium plus, ein Kreuz plus. Und zugleich, indem sie halt etwas zu Jesu Tat am Kreuz, der für uns alle gestorben ist, für unsere Schuld bezahlt hat, und wie es ja auch im Hebräerbrief heißt, dass sein Opfer einmalig und ausreichend war. Gleichzeitig nehmen die Irrlehrer damit dem Kreuz die Macht zu retten, weil meine Rettung dann eben nicht mehr an Jesus Christus hängt, sondern an dem, was ich tue. Und solche Irrlehrer gab es jetzt nicht nur in Philippi, die gab es auch in Korinth, die gab es auch in Galatien, und wenn ihr Korintherbrief lest oder einen Galaterbrief, da sehen wir das auch. Und auch im Galaterbrief zum Beispiel flippt Paulus aus und geht gegen die Irrlehrer an, die ein falsches Evangelium verkündigen. Und er sagt dann von ihren Motiven, im Galater 6 zum Beispiel, er sagt, es geht ihnen eigentlich gar nicht darum, dass ihr beschnitten seid, sondern es geht ihnen darum, ihre Motive sind, damit sie sich rühmen können. Und sie wollen nicht verfolgt werden. Sie wollen eigentlich nicht leiden, sie sind nicht bereit zu leiden um des Evangeliums willen. Und deswegen fordern sie das von anderen. So sind praktisch diese falschen Lehrer diejenigen, die Spaltung hervorrufen in der Gemeinde. Wie gesagt, Kapitel 2, lebt in der Einheit. Seid demütig. Also nur dadurch so kann Einheit gelebt werden. Aber hier sind es gerade diese Irrlehrer, die Spaltung hervorrufen und die Einheit in der Gemeinde zerstören. Sie teilen die Gemeinde in zwei Klassen von Gläubigen. Ein Gläubiger erster Klasse, Gläubiger zweiter Klasse, Gläubige, die beschnitten sind, die fasten, die Speisegesetze einhalten, und Gläubige eben, die das nicht tun. Und diese falschen Lehrer haben auch gar keine Spur von Demut. Hier geht es ja wirklich jetzt im Philipper 3 um die Heilsfrage. Bist du Christ oder bist du es nicht? Was oder wie geschieht Rettung? Wer ist gerettet? In der Gemeinde heute haben wir manchmal vielleicht auch Auseinandersetzungen, nicht gleich Heilsfragen, was sind Glaubensfragen, wo eben der eine das glaubt, der andere das, und dann vielleicht auch wir in der Gefahr sind, in der Gemeinde zwei Klassen von Christen zu haben. Der wird vielleicht nicht das Heil abgesprochen, aber der richtige Glaube. Hier gebraucht Paulus diese starke Sprache in seinem Brief, um die Gemeinde in Philippi aufzurütteln, damit sie die Gefahr für das wahre Evangelium von Jesus Christus erkennen. Von sich selbst sagt Paulus im Galaterbrief, Von mir aber sei es fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Was bedeutet es schon, was die anderen von mir denken, wenn die Welt für mich gestorben ist? Vor Gott ist es vollkommen gleichgültig, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Wichtig ist allein, dass wir durch Christus zu neuen Menschen geworden sind, durch sein Werk. Und dann kommen wir zurück zum Philipperbrief, hier im Kapitel 3, Verse 3 bis 6. Und da sagt Paulus: Was seid ihr denn so beeindruckt von diesen falschen Lehrern? Was machen die so einen Eindruck auf euch? Und wie lasst ihr euch da so von denen solche Lasten zusätzlich zu eurem Glauben auferlegen? Der Glaube wurde euch doch als Geschenk gegeben durch die Gnade Gottes. Und dann sagt Paulus, wenn ihr euch denn wirklich jemanden rühmen wollt, dann hätte ich doch viel, viel mehr vorzuweisen als diese Lehrer. Und da macht Paulus Folgendes. Ich habe jetzt hier nicht dabei, aber der zieht sozusagen seinen Lebenslauf aus der Tasche. Der zieht seinen Lebenslauf aus der Tasche und sagt, wenn du dich jetzt irgendwo bewerben musst für einen Studienplatz, für Arbeit, was auch immer, brauchst du ja auch einen Lebenslauf. Ne? Macht man heute alles online. Aber Paulus zieht ihn aus der Tasche und sagt, schaut mal, was ich vorzuweisen habe. Religiöser Ritus, ich wurde am 8. Tag beschnitten, so wie es im Gesetz steht. Religiöse Abstammung, ich komme aus dem Volk Israel vom Stamm Benjamin. Benjamin war der jüngste Sohn Jakobs und nachdem Josef, der auch mit Rahel der Sohn verkauft worden war, also von seinen Brüdern verschwunden war, wurde jetzt nach Josef Benjamin der Lieblingssohn Jakobs. Und Saul, der erste König Israels, war aus dem Stamm Benjamin. Und auch wenn die Juden die Geschichte Sauls kannten als König, die war ja nicht besonders toll, waren doch die Benjaminiter vom Stamm Benjamin sehr stolz, dass der erste König aus ihrem Stamm kam. Und sie haben so viele Söhne nach Saul genannt. Wie heißt Paulus nochmal auf Jüdisch? Paul wurde auch Saul genannt, Saulus, von seinen Eltern. Religiöses Erbe, Hebräer von Hebräern. Ich habe wirklich eine reinrassige Abstammung. Eine reinrassigere Abstammung als diese Irrlehrer. Jetzt könnte man sagen, okay, Paulus, alles, was du jetzt hier uns hier vorgeführt hast, da kannst du ja nichts dafür. Das ist halt dir so gegeben. Aber dann geht Paulus weiter, zweiter Teil vom Lebenslauf, und sagt über seine eigene Wahl, religiöses Leben. Was das jüdische Gesetz betrifft, ein Pharisäer. Und Leben als ein Pharisäer war das Schwierigste, der schwierigste Lebensstil in der damaligen Zeit, den sich ein Jude aussuchen konnte. Du musstest so viele Gebote und Verbote beachten. Die hatten ja so viele Zusatzgebote auch noch zu dem Gesetz, zum jüdischen Gesetz geschaffen. Dann sagt Paulus, was den Eifer für Gott betrifft, ein Verfolger der christlichen Gemeinde, ich habe wirklich alles getan, um den reinen jüdischen Glauben zu bewahren. Habe die Leute ins Gefängnis gebracht oder auch sind auch umgekommen. Niemand hat die Gemeinde so verfolgt wie ich. Was die Gerechtigkeit angeht, im Gesetz untadelig, sagt Paulus. Und das klingt jetzt ziemlich arrogant und gar nicht demütig. Ne? Aber nach ihrer Lehre und ihrem Verständnis konnten die Pharisäer untadelig sein. Zum einen haben sie darauf geachtet, dass die Gesetze und Gebote bis ins kleinste Teil gehalten wurden, mit den vielen Zusatzgeboten. Zum anderen, wenn man ein Gesetz nicht gehalten hat, dann gab es ein ziemlich komplexes System, ein Opfersystem, durch Opfer die Pharisäer ihre Gerechtigkeit wiederherstellen und erhalten konnten. Deswegen konnte ein Pharisäer wirklich sagen, ich bin untadelig nach dem Gesetz vor Gott. Und ihr kennt das Gleichnis von Jesus, wo Jesus dieses Gleichnis erzählt von dem Pharisäer, der da in dem Tempel ist und dann betet und sagt, hey, guck mal, ich bin nicht so wie dieser Zöllner. Das klingt für uns sehr arrogant. Aber das war seine feste Überzeugung. Weil der hat wirklich versucht, das Gesetz zu leben und hat dann, wie gesagt, immer noch Möglichkeit gehabt, wenn das mal nicht gelebt hat, da irgendwie da dann halt wieder, ja, zurechtzukommen mit Gott. Und Paulus nimmt jetzt seinen so beeindruckenden Lebenslauf, der ihm so viel Ansehen und Anerkennung unter Menschen einbrachte, und sagt, der ist nichts wert, zerreiße ich einfach. Er ist Dreck, er ist Müll für ihn, damit er Christus gewinnt. Und so sagt das eben hier im Kapitel 3, Vers 7 bis 9, was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck erachte, damit ich Christus gewinne. Und dann sagt er, und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die aus dem Glauben an Christus ist, die Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben. Ihr seht, ich habe auf der Folie dieses in ihm gefunden werde, rot, ja, mit der roter Farbe unterstrichen. Wo finden wir das noch bei Jesus, wo davon die Rede ist, dass jemand gefunden wird? Im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn, ein Leben ohne Gott. Das ist der jüngere Sohn, ich denke, wir kennen die Geschichte, der das Vaterhaus verließ mit dem Ziel, sich selbst zu finden. Der wählte das Leben ohne Gott, der geht weg, lässt sich das Erbe vom Vater auszahlen, in dem Glauben, dass er sich im Glauben, dass er sich selbst so eine Identität und seinem Leben Sinn geben kann. Das ist das Leben der meisten Menschen in der heutigen Gesellschaft. So werden wir auch erzogen. Du gibst deinem Leben selbst eine Identität und Sinn. Oder ich versuche es zumindest. Ich gebe meinem Leben irgendeine Identität zu geben, mich auch zu unterscheiden von den anderen, etwas Besonderes zu sein. Und so versuche ich Sinn und Bedeutung in meinem Leben zu finden. Und dann haben wir den älteren Sohn, der immer im Vaterhaus blieb, es niemals verlassen hat, aber auch ein Leben ohne Gott lebt, ohne den Vater. Obwohl er immer mit dem Vater unter demselben Dach lebte. Und als jetzt der jüngere Sohn zur Besinnung kam und sich zurück zum Vaterhaus aufmachte, da fand er nicht nur den Vater, sondern da fand er auch sich selbst, als er durch den Vater wieder als Sohn angenommen wurde. Er war nicht mehr verloren. Und dann sagte der Vater in Lukas 15, 24, dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Aber der ältere Sohn, der niemals das Haus verließ, der weiter sein Leben ohne Gott lebte, der fand auch nicht sich selbst und fand auch nicht den Vater. Und das war das Leben des Apostel Paulus. Weil dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn richtet sich ja, oder die drei Gleichnisse in Lukas 15 richten sich ja an die Pharisäer. Also der ältere Sohn lebte mit dem Vater im selben Haus, aber er verstand nicht die Gnade des Vaters, der den jüngeren Sohn wieder bei sich aufnahm. Und so war der ältere Sohn dann außer sich. Er hat dann mitgekriegt dann von den Knechten, oh, dein Bruder ist zurückgekommen und der Vater gibt jetzt eine große Fete für den. Und dann geht er zum Vater und was macht er? Er zieht seinen Lebenslauf aus der Tasche. Er sagt, Lukas 15, 29, er aber antwortete und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir. Und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Ich bin untadelig. Untadelig. Der ältere Sohn war untadelig, aber niemals gefunden. Der Vater könnte zu ihm sagen, niemals bist du zu mir gekommen, um die unvergleichliche Erfahrung zu machen, als mein Sohn, als mein Kind angenommen zu sein. Du warst so damit beschäftigt, deinen Lebenslauf zu gestalten und dein Leben und zu zeigen, dass du es verdient hast, mein Sohn zu sein. Und dass du es verdienst und durch dein Leben verdienst, mein Sohn zu sein. Aber das Vorrecht, mein Sohn zu werden, das kann man nicht verdienen. Das ist ein Geschenk. Und Geschenke gibt es nur gratis. Und das war die Erfahrung vom Apostel Paulus. Und deshalb machte es ihn verrückt. Und deswegen sehen wir diese harten Worte am Anfang des dritten Kapitels hier, wo er die Irrlehrer angreift. Wenn in Gemeinden gelehrt wurde, dass man sich das Heil durch das Halten bestimmter Gebote oder Regeln verdienen konnte. Oder sollte. Und als der jüngere Sohn zum Vater zurückkehrt, da fasst er das Evangelium in 4 Worten zusammen. Er sagt, ich bin nicht würdig. Oder hier der gesamte Vers in Vers 21 in Lukas 15. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Das ist das Evangelium. Ich, aus menschlicher Sicht, ich bin nicht würdig. Ich habe ein Leben ohne Gott gelebt, aber jetzt komme ich zu dir zurück, Vater. Und vielleicht beschreibt das genau deine Situation. Aber jetzt hörst du die Stimme des Vaters. Du hast ein Leben ohne Gott gelebt, aber jetzt hörst du die Stimme des Vaters, der dich nach Hause ruft. Heute ist der Tag, nach Hause zu kommen. Komm, mach dich auf den Weg, wie der jüngere Sohn. Der ältere Sohn, der verpasste seine Chance. Und vielleicht bist du ja wie der ältere Sohn, vielleicht bist du wie der Apostel Paulus. Du hast dein ganzes Leben dich bemüht, Gott zu zeigen, dass du seiner Liebe würdig bist, dass du eine gute Person bist, dass du dich anstrengst und dir Mühe gibst, ihm zu gefallen. So viel hast du dich für Gott engagiert, auch in der Gemeinde. Du hast alles getan, um alles gut zu machen. Und jetzt sagt Paulus, und sagt das Wort Gottes, du bist genauso wenig würdig wie der jüngere Sohn. Auch du bist nicht würdig. Aber komm, der Vater wartet auch auf dich. In der Welt lernen wir, dass wir auf die Suche gehen müssen, um uns selbst zu finden, wie der jüngere Sohn, ne, die Menschen, dass wir halt einfach uns selbst, unsere eigene Identität und unseren Sinn im Leben finden müssen, unserem Leben Bedeutung geben müssen. Aber ich sage, wenn du dich selbst finden willst, wenn du wissen willst, wer du wirklich bist, dann komm zum Vater, komm nach Hause, kehr um zu Gott. Und wenn du zum Vater kommst, dann findest du heraus, du bist ein Sohn, eine Tochter, die nicht würdig ist, aber die willkommen ist. Ein Sohn, eine Tochter, die sich nicht die Liebe und Gegenwart Gottes verdienen kann, aber auch nicht muss. Aber du wirst gefunden und als ein Kind angenommen. Und du wirst herausfinden, dass diese Liebe Gottes für dich viel größer ist als alles, was du dir vorstellen kannst. Ein Kind, das angenommen ist, wie es ist. Wie der jüngere verlorene Sohn. Aber wie auch der Apostel Paulus, beide machten ja die Erfahrung, der jüngere Sohn in dem Gleichnis, dass der Vater ihn annimmt, ohne Vorbehalte, ohne irgendwie Vorwürfe, bedingungslos. Und Paulus hat es auch erlebt, seine Bekehrung vor Damaskus. Und es ist auch meine Erfahrung. Paulus musste eine Wahl treffen. Entweder musste er seinen wunderschönen Lebenslauf auf den Müll werfen Oder er musste das Kreuz von Christus auf den Müll werfen. Was ist deine Entscheidung? Paulus sagt uns hier im Philipper 3, dass Jesus Christus für dich gestorben ist, aber nicht, weil du es verdient hast. Auch nicht, weil du es verdienen könntest. Jesus Christus ist für dich auferstanden, damit du seine Auferstehungskraft in deinem Leben erfahren kannst, dass du ein neues Leben von Gott geschenkt bekommst. Und am Ende sagt er in diesem Kapitel, Jesus Christus kommt für dich zurück, um dich in seine Herrlichkeit zu holen. Gott liebt dich. Und der Vater erwartet dich mit offenen Armen in Form eines Kreuzes, welches sagt, es ist meine Gnade, die dich gefunden hat. Komm, lass dich finden in Christus, so wie Paulus. Komm. Amen.